So, grüß Gott miteinander. Bin ja erstaunt, dass wir doch so ein großer Kreis sind. Ich dachte, alle haben die Brücke gemacht und wir sitzen hier zu dritt oder so. Ne? Also, möchte jemand noch was ergänzen, einwenden, nachtragen vom letzten Mal? Wir stehen ja mitten in diesem Kapitel über Wissenschaft und Religion. Wissenschaft als charakterisiert hier durch die Eindimensionalität, um es so auszudrücken. Das heißt, eine Perspektive auf das Ganze, aber nur eine Perspektive. Und da komme ich jetzt nochmal darauf zurück, auf dieses Beispiel da, was ich ja schon öfter auch so angesprochen habe, dass das für viele Wissenschaftler nicht klar ist. Die meinen, wenn sie eine Interpretation des Ganzen haben, dann sei das erschöpfend und da müsse nicht mehr getan werden. Während es ja darauf ankommt, wie komme ich aus der einen Dimension in die andere? Also wieso soll man einem Chemiker als Chemiker klar machen, dass er bei einem Bild außer dem chemischen Zugang auch einen ästhetischen haben kann? Den muss er für sich haben. Das muss als Sinn in ihm drinstecken. Wenn er stehen bleibt auf dieser Ebene, dass er hier die Farben untersucht und auseinandernimmt, wenn er dort noch Lücken hat, dann wird er die in seiner Wissenschaft aufarbeiten. Aber er wird keinen Grund sehen, da jetzt in die philosophische Ästhetik zu gehen. Und das gilt natürlich auf allen Gebieten. Mein Beispiel war ja diese Rechenzahl, wenn ich die so hinschreibe, dass ich sage, ich kann das angucken als Physiker und frage, wie kommen die Kreidemoleküle dahin. Ich kann es angucken als Psychologe und denke über die 1 und die 0 nach, als meinetwegen Ursymbole für das Männliche und Weibliche. Und dann kann ich die Sache nochmal mathematisch angucken. Und da kommt es auch darauf an, wo ich dann mal sage, der Anfänger wird sagen, das ist falsch, 1 plus 1 ist 2, wenn er älter ist, weiß er binäres System, das stimmt auch so nochmal. Das ist eben keine 10, sondern 1, 0. Und die Frage ist, wie bringe ich den Physiker dazu, dasselbe auch psychologisch anzugucken und den Psychologen und den Physiker dazu, das auch mathematisch anzugucken. Und das ist hier das Problem, dass eben, dass jemand sagt, wenn ich das alles per Evolution erkläre, dann habe ich es erklärt und mehr ist nicht nötig. Das heute noch im Zug gelesen, da so ein Sammelband zu Simon Weil, wo ich da sitze, den habe ich zu rezensieren, wo ein philosophischer Kollege da aus Tübingen schreibt, ja, die Welt erklärt sich aus sich und da kann man noch gar nicht was dazu machen, während die alte Scholastik gedacht hat, man kann noch mal fragen, die Welt erklärt sich nicht aus sich. Und dann mache ich eben eine Begründung, dass ich einen Schöpfer brauche. Ich sagte, wenn ich aber da einen Schöpfer brauche zur Ergänzung, dann gehört ja der Schöpfer zur Welt. Also das kann es ja gar nicht sein, sondern es muss in sich geschlossen sein. Und nur für den Glauben gibt es da noch was anderes. Nicht? Also stramm reformatorische Position halten. Nicht? So als Beispiel. Ich sage, warum? Ich brauche auf der Ebene der Weltbetrachtung, ist alles komplett und was da noch frei ist, erledige ich auf dieser Ebene. Muss ich nicht in eine transzendente Ebene gehen. Wie bringe ich also jemand dazu? Das ist die Frage bei dieser Spannung zwischen Wissenschaft und Religion, dass ich hier die Grenze nicht als Grenze innerhalb einer Perspektive sehe, wo sie dann bearbeitet wird innerhalb dieser Perspektive, endloser Fortschritt der Wissenschaften. Wie bringe ich die Wissenschaftler dazu, dass sie außer der Endlosigkeit ihrer Wissenschaft obendrein nochmal rausspringen und was anderes machen. Das kann ich nicht erreichen, wenn ich sie als Wissenschaftler anspreche. Sondern muss ich sagen, was sagst du da als Mensch dazu? Da taucht nämlich dann die Frage auf, die Sinnfrage oder so etwas. Und das wird meiner Überzeugung nach immer wieder übersehen, wenn die Leute so nach interdisziplinären Veranstaltungen rufen, die ja schön sind, wenn man einfach was dazulernt vom anderen, aber wo für mich schon an der Frage hakt, in welcher Sprache man da eigentlich reden soll. Soll der Theologe verpflichtet sein, physikalisch zu reden oder der Physiker theologisch zu reden? In der Regel wird das nicht gut, was dann dabei rauskommt. Und sollte jeder bei seinem Leisten bleiben und hinhören, was der andere sagt und macht. Denn die Grenzüberschreitung gibt es natürlich nach beiden Seiten. Es gibt immer wieder Physiker, die zum Beispiel meinen, sie könnten die Freiheit unterbringen in der Unbestimmtheit der Mikrophysik, was die Sache genauso verfehlt wie Leute, die dann Determinismus behaupten, weil das einfach auf einer anderen Ebene liegt. Der einzige Punkt ist, den anderen darauf hinzuweisen, dass er in Wirklichkeit schon in der anderen Dimension drinsteckt. Und da ist ja in dieser einen Anmerkung davon im Kant so ein gutes Beispiel für diese Beschränkung seitens der Wissenschaft, wo der Kant sagt, beim Nordlicht fragt der Philosoph nach der Ursache, der Bauer nach Bedeutung. Klar, also wenn es gewitterte, dann haben die Leute früher gesagt, Gott ist zornig. Und jetzt muss man, nein, ich muss herauskriegen, wo kommt das her, was ist denn mit der Elektrizität, brauche ich einen Blitzableiter und so, diese Geschichten. Als ob die eine Frage die andere erledigte. Und als ob die Frage nach der Bedeutung wirklich bloß altmodisch wäre und abgelöst wäre durch die Frage nach den Ursachen. Kann man nicht sagen, dass auch wenn ich die Frage nach den Ursachen beantwortet habe, sich die Frage nach der Bedeutung nochmal neu stellt. Aber natürlich ist klar, ich kann niemanden zwingen, den Weltzusammenhang auch unter der Rücksicht Bedeutung zu lesen. Das heißt also in unserer, der Sprache unserer Tradition als Wort. Dass Offenbarung nicht, Schöpfung nicht bloß Herstellung heißt, sondern Offenbarung, ein sich zeigen. Das ist ja zum Teil schon strittig unter den Konfessionen, dass die evangelischen Kollegen dem katholischen Fundamentaltheologen vorhalten, er wolle hier eigentlich Gott ertappen oder ihm auf die Spur kommen. Wenn der Katholik sagt, nein, ich will den gar nicht ertappen, sondern ich glaube, dass das ein Wort ist und das Wort will ich verstehen. Das ist eben nicht bloß ein Wirkzusammenhang, sondern es ist auch ein Wort, das eben nach der Bedeutung bestimmt werden muss. Nicht muss, sollte. Weil es diese Bedeutung auch noch hat. Also es gibt verschiedene Gründe zu diesem Dimensionenwechsel. Den negativen spreche ich ja hier an. Das ist ja, wenn die Leute fragen, warum sagen die so etwas? Warum muss ich die Religion psychologisch erklären? Ich behaupte, hier geschieht der Dimensionenwechsel nicht aus der Überlegung, dass ich sage, dann wird es noch reicher, sondern die entsteht doch daraus, dass ich meine, auf der normalen Ebene hat es keinen Sinn. Weil hier dieses Beispiel, wenn einer sagt, 3 mal 3 ist 9, wird niemand fragen, warum sagst du das? Aber wenn der auf 3 mal 3 ist 8 sagt und das wiederholt, dann macht man sich Gedanken, warum sagt er das? Also überhaupt nicht Leute, die fragen danach, warum überhaupt Religion und wozu Religion, sind überhaupt nicht neutral. Sondern in der Regel steckt da schon die Vermutung drin, auf der normalen Ebene gibt das ja keinen Sinn. Verstehen kann ich es nicht, also muss ich es mir erklären. Das muss nicht so sein, denn ich kann ja tatsächlich auch fragen danach, wie läuft zum Beispiel beim Kind die Psychologie, dass sie anfängt, sowas zu kapieren, 3 mal 3 ist 9. Das hat dann der Piaget untersucht. Aber in vielen Fällen der Religionswissenschaft, jedenfalls der Deutschen, war das so, in der Generation, nicht mehr jetzt der jungen Leute, aber so meine Generation noch, dass man dort gesagt hat, es ist ein völliger Fehler zu meinen, man könne hier die Wahrheitsfrage stellen. Das verwechselt die Dimension. Und dann muss ich das Verstehen ersetzen durch ein Erklären. Wo ich nicht verstehe, bleibt nur das Erklären übrig. Verstehen heißt, dass ich den Sinn aufdecke, der drin steckt. Erklären heißt, dass ich die Ursachen suche für das, was da als Wirkung rauskommt. Ich kann ja, was einer sagt, auf der Ebene des Verstehens nehmen, das und das meint er. Und ich kann das Erklären nehmen, da heißt dann die Frage, warum sagt er, was er sagt? Weil er eben der und der gesellschaftlichen Schicht angehört, weil er ein zölibatärer, vorkonziliarer Kardinal ist, weil er was weiß ich oder so, ne? Was die Leute dann so haben. Beispiel war vom Kollegen Graf, ne, am Montag da dieser Brief, was da wohl dem Lehmann eingefallen sei und wie man behaupten könne, Jesus sei Gottes Sohn. Und das fragt er dann als Professor der Theologie in München. Nicht? Da wundert man sich schon etwas. Also, dass man das so aufnimmt und sagt, was ist da eigentlich los? Nicht? Also es gibt Gründe, wo ich von einer Dimension zur anderen gehe, weil ich irgendwie entdecke, hier sind noch Dimensionen und Reichtümer drin. Wenn der Chemiker eben einen Blick hat für Ästhetik, dann wird er nicht bei der chemischen Betrachtung des Bildes stehen bleiben. Das ist also der vorwaltende Grund, dass ich sage, da ist einfach mehr drin, das spüre ich. Und da bin ich dankbar für jeden anderen Zugang und versuche mal zu gucken, ob man darauf noch was rausholt. Der andere ist, dass ich auf dem Zugang, den ich erstmal habe, meine, da sei kein Sinn drin. Und das sind ja diese beiden Formen, die Ricoeur nennt Konflikt der Interpretationen. Entweder ich gehe auf eine Vollinterpretation hin und sammle andere Dimensionen noch dazu. So wie, das ist ja dann der Streit so bei den Exegeten, die einen sagen, wir arbeiten dann nur historisch kritisch und stellen fest, wo das herkommt. Andere sagen, nein, das ist ein Buch der Kirche und dann gehe ich aus von der Rezeption durch die Kirche und knüpfe dort an. Und dann kriegt es noch eine Bedeutung mehr. Das ist also die Interpretation auf die Fülle hin. Und das andere wäre diese entlarvende Interpretation, dass ich es herunterfahre. Doch eigentlich steckt da ja nur heißt dann so die Formel, nicht? irgendwas Gesellschaftliches oder Psychisches oder was auch immer dahinter. Also ich muss in dieser Form weiterkommen, indem ich solche Lücken entdecke und die aufmachen. Und drum ist das hier gar nicht so einfach, damit fertig zu werden. Und dann gehören da so Worte hin, wie eben vom Goethe: Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion. Also an sich reicht die Wissenschaft auf der einen Seite und die Kunst auf der anderen. Und dann ist alles abgedeckt, da ist eigentlich gar kein Platz mehr für Religion. Nur wo das fehlt, muss man das einführen. Also wie gesagt, was der Mensch als Gott verehrt, ist sein eigenes Innerstes herausgekehrt. Auch das steht in diesem Zusammenhang, das ist alles aus den zahmen Xenien. Nicht? Und noch ein drittes: Ich habe nichts gegen die Frömmigkeit, sie ist zugleich Bequemlichkeit. Wer ohne Frömmigkeit will leben, muss große Mühe sich ergeben. Das ist ja so diese Vorstellung, als wäre das anstrengender. Ohne, dabei sagt, wenigstens in einem Punkt haben die Leute, die glauben, eine größere Anstrengung, nämlich wie können sie das Böse mit Gott zusammendenken. Wehtun tut das Leben allen. Die an Gott glauben, haben noch das Problem, das zusammen mit der Güte Gottes zusammenzubringen und seine Allmacht. Das Problem haben die anderen nicht. Also da machten sich andere Leute die größere Mühe, wenn es danach ginge, nach der Mühe, nicht? Und deswegen gefällt mir da so die Antwort von Karl Kraus auf den Goethe, wo er gesagt hat, wer Kunst und Religion besitzt, der hat auch Wissenschaft. Wer diese beiden nicht besitzt, der habe Wissenschaft. Das ist also die Gegenantwort noch einmal darauf zu sagen, so ausgemacht ist es noch nicht. Also, was hier zwischen den Einzelwissenschaften noch halbwegs geht, wo deswegen auch niemand behauptet, das sei eine falsche Strategie, dass der Mathematiker nicht bereit ist, die Interpretation des Entstehens der Kreidepartikelverteilung als Antwort auf die Richtigkeit oder Falschheit der Gleichung zu nehmen. Da regt sich niemand auf. Man regt sich aber auf, wenn jetzt religiöse Leute von der Schöpfung reden. Die sagen, die brauchen wir doch gar nicht, wir haben es doch gerade alles schon erklärt. Hier wird es schwieriger, weil das nicht so deutlich auseinanderliegt. Und die Schwierigkeit vertieft sich ja nochmal dadurch, dass wir eben nicht so viele Wörter haben, sodass wir dieselben Wörter für verschiedene Sachen benutzen. Wenn Sie zum Beispiel an sowas denken wie Gesetz. Gesetz, das wird einerseits verwendet in den Naturwissenschaften. Früher hat man gesagt, für eine unverbrüchliche Notwendigkeitsordnung. Heute sagt man für statistische Werte. Auf der anderen Seite sagt man, Gesetz hat was mit dem Sollen zu tun. Das wird gesetzt. Das wird bestimmt. Das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge, wenn ich das sage. Oder auch Ursache, ob ich da in der Naturwissenschaft sage, gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. Und solange wie man den Ursachbegriff noch hatte, heute ist er gestrichen, machen ja nur noch mit Bedingungszusammenhängen. Aber vorher war das so. Oder ob ich in der Metaphysik sage, etwas, was nicht aus sich ist, braucht eine Ursache, wenn es sein soll. Das ist nicht dasselbe, was dann damit Ursache gemacht wird. Es ist aber dasselbe Wort. Beide reden davon oder von Ziel. Und dann ist die Gefahr noch näher liegend, dass der eine meint, wovon der andere redet, das sei aus seinem Gebiet. Dabei bedeutet hier dasselbe Wort, der Terminus, was anderes. Weil wir nicht so viel haben. Lassen wir nochmal weg, dass innerhalb der Philosophie und der Theologie nochmal jeder seine eigene Terminologie macht. Und das übrigens unvermeidlich. Weil man, natürlich steckt da auch Eigenwille drin und Eitelkeit und alles Mögliche. Aber hier geht es ja darum, dass ich in der Philosophie ja gerade um das Was von etwas streite. Also kann ich nicht eine Terminologie schon vorweg annehmen und dann mit der Philosophie anfangen. Sondern die Erstellung der Terminologie, der Grundbegriffe, ist schon Ergebnis einer Philosophie. Also ist kein Wunder, dass da die Wörter bei verschiedenen Autoren was Verschiedenes bedeuten. Und das alles verquast sich dann und verwickelt sich da. Und ich meine, das erklärt dann auch, warum die Leute sich's einfacher machen wollen. Aber es ist eben so, dass tatsächlich die eine Disziplin und die eine Dimension nicht in die andere unmittelbar hineinwirken kann, was nicht heißt, dass die nichts miteinander zu tun haben. Und das ist ja für das Christentum wichtig, gegen die Meinung immer noch vieler Leute, dass das Christentum weder ein Mythos ist, noch eine reine Ethik. sondern dass es eine geschichtliche Sache ist. Also wenn die Geschichtswissenschaft nachweisen würde, Jesus Christus hat nicht gelebt oder er ist nicht gestorben, dann würde das Christentum im Mark treffen. Kann ich sagen, die Botschaft bleibt ja, die Bergpredigt bleibt, ganz egal, wer sie gemacht hat. Das ist eben nicht die Mitte der christlichen Botschaft. Obwohl viele das denken. Weder die Ethik noch der Mythos ist es eigentlich, sondern genau dieser Mann, Jesus von Nazareth. Natürlich auch die Auferstehung ist so ein Faktum, die kommt natürlich in der Geschichte nicht vor, aber dort kommt vor, dass Leute, die vorher ganz verängstigt waren, auf einmal sich dahinstellen und davon reden und dafür in den Tod gehen. Darüber könnte man ja auch nachdenken, wenn die da erklären, nein, die haben den Leichnam da einfach runtergeworfen ins Gehenomtal. Nicht? Dann frage ich mich, warum die sich hinterher dafür umbringen lassen. Deswegen habe ich schon immer gedacht, also wenn das Grab nicht leer wäre, wäre alles noch viel komplizierter. Also ich weiß auch nicht, wieso das Grab leer sein kann, das muss man auch nicht wissen. Nicht? Aber wie das weitergehen soll, wenn das voll geblieben wäre, das soll mir mal einer erklären. Petrus hält da seine Predigten und sagt, er ist auferstanden. Leute, halt mal die Nase an die Ritze, wie es da durchstinkt. Das kann es doch nicht sein. Nicht? Ist doch unmöglich. Er spricht es ja extra an. Sagt er, nichts gegen unseren Vater David oder so. Nicht? Wir haben sein Grab da und das ist dort. In allem Respekt. Ja, völlig klar. Nicht? Und das ist jetzt gar keine philosophische Aussage, die ich hier mache, oder keine theologische, sondern eine ganz normale einfach. Nicht? Nun ja.
Und bitte. Was ist dann mit dieser Art der Sicht, wenn Fichte oder wer das Wort das sagte, dass das Wesen des Geistes die Freiheit ist, dann könnte ja so eine Metapher vom Grab, könnte ja auch das ausdrücken.
Für so einen Philosophen schon, nicht? Die Frage ist, ob man eben damals schon so metaphoriös gedacht hat. Deswegen meine ich, ich muss prinzipiell, wir heute, glaube ich, haben keine Schwierigkeit zu sagen, ob das Grab voll oder leer ist, da er ja nicht einfach wieder hier in diesen Leib mit Fleisch und Blut aufersteht, sondern Leib heißt ja eine neue Gestalt dieser Person. Habe ich überhaupt kein Problem damit, dass er eine neue Leiblichkeit hat und wo dann die andere geblieben ist, ist mir wurscht. Ganz klar, aber ich antworte hier einfach jetzt historisch. Deshalb hätte das damals jemand verstehen können? Eben, nicht? Nur das meine ich. Also deswegen bleibe ich dabei, die Lehre von der Auferstehung ist nicht die Lehre vom leeren Grab. Das sage ich dann noch dazu, wenn ich auf diesen Punkt angesprochen werde. Also erstmal kommt es darauf nicht an. Weil wir bekennen nicht, unser Glaubensartikel heißt nicht, das Grab ist leer, sondern unser Glaubensartikel heißt, er ist auferstanden am dritten Tage. Nicht? Also das ist der Kern, da stimme ich den Kritikern zu, klar. Jetzt nur die zweite Frage, wenn ich mich jetzt darauf so versteife oder so, dann möchte ich gern innerweltlich ein Stück Verständlichkeit und Antwort haben für den Punkt. Und dann komme ich jetzt mit meinem Argument, also das ist nicht mein zentrales Argument.
Da wäre ja ein Satz von Goethe vielleicht wieder ganz interessant, der sagte, bei bestimmten Aussagen muss man eben mindestens 3000 Jahre überschauen. Das kann man gar nicht dazu was sagen.
Ja, eben, und das gehört sicher hier mit da hinein, denke ich auch.
Vielleicht.
Ja, ja. Also nochmal, wir könnten heute ohne das auskommen, genau wie, das haben ja schon dann sehr bald auch die Leute gesagt, wie wir auch nicht im selben Maß die Wunder brauchen, weil das Wunder einfach da ist, dass das Christentum heute immer noch da ist, trotz allem, was sie da in Rom anstellen oder so, nicht? Also, dass man sagt, das geht einfach weiter. Das fehlte ja am Anfang. Also, dass so jede Zeit ihre Dimensionen der Verglaubwürdigung hat, wenn man das jetzt ausdrücken soll. Nicht? Nur muss man die Historie eben mit einbeziehen und nicht sich ja jetzt so ungeschichtlich dahinstellen und sagen, ich käme ohne aus, dann kann das da auch nicht gewesen sein. Nicht? Natürlich steckt noch mal mehr dahinter. Dass viele Leute überhaupt sagen, Wunder dürfen gar nicht passieren. Erstmal haben die noch die alte Vorstellung bei Wunder von Durchbrechung der Naturgesetze, was einfach eine völlige Falschbeschreibung ist, denn die Naturgesetze machen ja nichts. Zum Beispiel, wenn Sie da Billardkugeln haben und die Billardkugeln laufen aufeinander zu und wieder weg, dann bestimmt ja nicht das Naturgesetz, dass die da wieder wegläuft, sondern das Naturgesetz beschreibt ja nur, was da aufeinander wirkt, nämlich der Impuls von der einen Kugel, wenn der an die andere stößt, an die andere. Also es ist eine ungenaue Redeweise, dass da die Naturgesetze was verursachen. sondern im Rahmen der Naturgesetze wirkt eins aufs andere. Ja, und wenn Sie jetzt diesen Billardtisch in ein Schiff stellen und das Schiff wackelt und dann gehen die Billardkugeln anders, dann ist das natürlich im Blick, wenn Sie da nur im Billardsaal stehen und nicht wissen, dass das Schiff da schaukelt, ist das natürlich für Sie jetzt was ganz Verwunderliches, nicht? In Wirklichkeit kommt da nur noch ein zusätzlicher Vektor dazu. Also muss man sich da gar nicht so aufregen. Das ist das, was Lewis etwa in seinem schönen Buch über die Wunder durchführt. Da muss man genau untersuchen, was heißt das eigentlich, wer wirkt hier auf wen und wie sieht das eigentlich aus? Dass man das im Einzelfall angucken muss. Aber nein, dann haben die so einen Horror, sowas kann ja nicht passieren, weil das heute in dem Sinn nicht passiert. Und dann haben die irgendwie so ein stilles Dogma, da kann nichts passieren. Darf ja jemand denken. Ich muss nur gestehen, ich verstehe nicht, wie die Theologen sowas denken. Denn wenn die sagen, einerseits wird also tatsächlich Gott Mensch, oder sie glauben es auch nicht, also ich, eben der Herr Graf glaubt es ja offenbar nicht, ist trotzdem Theologieprofessor. Also, wenn das nun wirklich Menschwerdung ist, ist das ja was Tolles und was völlig Unbegreifliches. Und dann sagen die, das nehmen wir in Kauf, aber nur wie so ein reines Lasergeschehen. Zack, der ist jetzt da, aber sonst hat sich nichts geändert. Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch irgendwelche Wirkungen auch drumherum haben, dass irgendwas passiert. So wie der Wittgenstein sagt, wenn ich ein Schräubchen drehen kann und sonst dreht sich überhaupt nichts mit am Apparat, gehört das Schräubchen nicht dazu. Also, wenn die da überhaupt keinerlei Ereignisse wollen, von der Jungfrauengeburt ganz zu schweigen und alles, was so drumherum gehört, und alles sagen, das ist nur irgendwie symbolisch, dann sage ich mich, was glauben die eigentlich? Dann ist es eigentlich...
Ja. Es könnte auch schon ein Hinweis sein, dass man, wenn man so argumentiert, vielleicht von seinem Unglaube eben nicht befreit ist.
Das kommt mir eben so vor.
Weil das ist ja das, weil die Geschichte weist ja darauf hin, also der Mensch kann in dieser Befindlichkeit des Unglaubens so feststecken, dass es in der Schlimmer gar nicht geht.
So ist es, ja.
Und ja, diesen kleinen Schritt der Verwandlung, mhm, der unendlich groß sein, ja, kann.
Der bleibt und dann zeigt das aber, ganz wie Sie sagen, dass dann eben auch wirklich nicht geglaubt wird an die Einzigart der Gegenwart jetzt Gottes in Jesus Christus. Dann soll man schon klar sagen, dass ich da eigentlich gar nichts glaube, sondern es ist einfach so und es ist ein Angebot und ein Traum und ein Wunsch, dass wir irgendwie besser werden oder so ähnlich, was auch immer. Dann sollte man sich aber nicht mehr Christ nennen. Manche sind ja auch so ehrlich, reden auch nur von Jesus. Haben sie bei vielen Theologen heute. Viele reden eigentlich nur noch von Jesus, nicht von Jesus Christus. Christus heißt der Messias, nicht? Das gehört immer so dazu. Aber die trennen das so, und dann ist der historische Jesus und dann dieses Traumgebild hinterher der Leute da in der Kirche. Allerdings schon sehr früh angefangen, denn der Paulus bezieht sich schon auf Offenbarungen, nicht? Er sagt, ich gebe weiter, wie mir überliefert worden ist. Evangelien sind ein bisschen später dann, nicht? Aber die Briefe sind ja da und sind das Erste, was die Schriften nicht haben. Aber die selber beziehen sich schon zurück auf Verkündigungen. Also, ich würde sagen, dass so sehr diese Dimensionen nicht aneinander grenzen, durchdringen sie sich doch und sie sind nicht völlig unabhängig voneinander. Und sie liegen in dieser Weise ineinander, das geschichtliche Moment steckt drin. Natürlich, wer glaubt, ist davon überzeugt, dass da niemals die Historie nachweisen wird, dass er nicht gelebt hat oder nicht gestorben ist. Aber als Geschichtswissenschaftler kann ich das natürlich nicht sagen, niemals je. Das ist keine geschichtliche Aussage wieder, nicht? Der Glaube macht die. Man kann deswegen so getrost mal hingucken, mal sehen, was da kommt und was ihr da rausfindet. Also das Wichtigste, meine ich, ist, jede Perspektive hat das Ganze im Blick, auch die anderen Perspektiven, aber nur auf die eigene Weise. Das habe ich so auseinandergenommen, dass ich sage, das Totum ist im Blick, aber nicht totaliter. Und das ist das Beirrende, dass jede Perspektive das Ganze erklärt. Da können Sie nicht auf den Rest hinweisen, der da nicht vorkommt. Denn der Rest, der nicht vorkommt, taucht da nicht auf. Wobei zum Rest auch die anderen Perspektiven gehören. Das macht es so schwierig. Deswegen, wenn da einer nicht will, ist da nichts zu wollen. Das ist immer noch ein Vorschlag. Lies das, was du bisher so gelesen hast, mal anders. Also, jede fasst das Ganze, keine gänzlich. Woher weiß man das? Wie kommt man da dran? Und da meine ich, gehört eben hin, dass wir tatsächlich alle schon in mehreren Perspektiven leben. Dass das einfach schon in uns drinsteckt, dass jeder von uns mehrere Perspektiven kennt und auch diese Unrückführbarkeit der Perspektiven in uns schon drinstecken. Es ist uns nicht fremd. Diese Mehrdimensionalität des Lebens im Ganzen und der Lebenserfahrung im Besonderen. Daher dieser Satz von Spemann, den ich so liebe, wo er sagt, Philosophie ist die Wiederherstellung dessen, was wir alle wissen und was durch die sophistische Reflexion erschüttert wird. Die Philosophie stellt diese erste Reflexion durch eine zweite in Frage. Also die Wissenschaften arbeiten für sich, das ist ja auch nichts Schlimmes. Und jetzt kommen die Leute, die jetzt aus dieser Wissenschaft einen Scientismus, einen Wissenschaftlichkeitismus, müsste man auf Deutsch sagen, machen, nicht? Das ist was anderes. Das ist das, was er mit Sophismus nennt. Der Geschichtsforscher forscht und der Relativist sagt, alles ist geschichtlich und deswegen gilt da nichts. Das ist keine geschichtliche Aussage, das zu sagen, dass da nichts Gültiges drin ist, in dieser Rückführung, die dort geschieht. Deswegen so diese Bestimmung der Philosophie bei Joseph Pieper, nicht? To conceive a complete fact, zitiert er da Whitehead, dass man das Gesamte hat, alles mit drin, das Historische, das Psychologische, alles das mit, aber eben im Blick auf das Ganze, das wir natürlich niemals als Ganzes gänzlich fassen können. Jeder von uns hat seine Perspektive. In seinen Perspektiven, einschließlich der anderen mit. Aber das führt zu dieser Offenhaltung, die dort eigentlich hingehört. Und das war die Wissenschaft, die also in dieser Eindimensionalität steht. Die Philosophie war eigentlich so der Platzhalter für das Ganze. Und jetzt ist dieses, ich finde es schon etwas verhängnisvoll und gefährlich, dass die Neuzeit sich darin auch bestätigt, dass die Philosophie auch Wissenschaft werden will. Das haben sie immer wieder zu Einleitungen bei Fichte, bei Hegel, bei den Leuten ihre großen Werke. Dann die Philosophie soll endlich dazu kommen, ihren alten Namen zu verlieren, bloß Philosophie, also Liebe zur Weisheit oder Wissenschaft, und soll endlich Wissenschaft werden. Fichte nennen sie extra Wissenschaftslehre. Und meinte den Ausdruck der Philosophie an sich. Kommt auch immer wieder vor, aber an sich ersetzt er ihn dadurch. Und das ist dem ganzen Idealismus gemeinsam, weil die eben so fasziniert waren von dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte der Wissenschaft in der Neuzeit. Wo ja Fortschritt eben der neue Grundbegriff wird und sich da unglaublich bestätigt in den Wissenschaften. Während bis dorthin Fortschritt keine Kategorie war. Wir haben schon mal davon gesprochen, dass im Gegenteil das Problem fürs Christentum war, nachzuweisen, dass es keine neue Wahrheit ist, denn eine alte. Weil die Leute früher sagten, die Weisheit wartet doch nicht auf jemand und die Wahrheit, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du von Anfang an da bist, dann ist es gar nicht wahr. Und darum legt dann der Augustinus los und sagt, nein, was jetzt so neu aussieht und erst inzwischen christlich heißt, das gibt es schon seit Abel und überhaupt schon vorher. Also diese Bemühung der Alten nachzuweisen, dass es das Christentum schon immer gab, weil man nur dann überhaupt, wie soll ich sagen, satisfaktionsfähig war. Und wenn man dann nicht so als Novorisch daherkam, nicht? So Wahrheit ist die Alte, das alte Wahre, so hat man immer gesagt. Und das schlägt um vom Mittelalter zur Neuzeit und sagt, nein, ist ja gar nicht so, dass das Alte das Wahre ist, denn die waren ja am Anfang der Kultur, wir sind erwachsen, die wussten da noch gar nichts. Und das wird am deutlichsten bei den Einzelwissenschaften, die eine Entdeckung nach der anderen enorm was leisten. Da muss man sich nicht wundern, dass dann auch die Philosophen gesagt haben, da möchten wir auch gern dran teilhaben. Bis hin zur Kunst, die redet heute auch dauernd vom Fortschritt. Wäre doch früher undenkbar gewesen, aber nein, so ein Künstler muss wieder irgendwas Neues erfinden, als was bisher da war, damit das weitergeht mit denselben Kategorien. Das setzt auch ein mit der Neuzeit, Leonardo da Vinci und so die Leute. Oder der Kampf darum geht, wir sind genauso gut wie die Wissenschaftler. Wir sind Wissenschaftler. Und das wird aber, meine ich, für die Philosophie verhängnisvoll. Wenn ich wieder daran zurückerinnere, Wissenschaft erkämpft sich ja diese Möglichkeit des Fortschritts dadurch, dass sie sich beschränkt auf beantwortbare Fragen und auf eine beantwortbare Weise dieser Beantwortung, nämlich Eindimensionalität. Philosophie hat es aber ihr Leben lang mit unbeantwortbaren Fragen zu tun gehabt, die jeder neu für sich wieder beantworten muss. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Wer bin ich? Wer ist der Mensch? Deswegen gibt es klassischerweise in der Kunst keinen Fortschritt und in der Philosophie keinen Fortschritt. Aber wenn ich jetzt diese Dinge übernehme, kriege ich den Fortschritt ja dahin, indem ich genau diese Fragen weglasse. Und da weise ich ja darauf hin, dass dann der Horkheimer sagt, die Feststellung, dass Gerechtigkeit und Freiheit an sich besser sind als Ungerechtigkeit und Unterdrückung, ist wissenschaftlich nicht verifizierbar und nutzlos. An sich klingt sie mittlerweile gerade so sinnlos wie die Feststellung, Rot sei schöner als Blau oder ein Ei besser als Milch. Da haben Wertungen nichts verloren. Was soll das? Was bleibt aber von der Philosophie übrig, wenn ich das weglasse, diese Fragen? Das ist genau der Punkt, den ich hier habe. Wo er dann darauf hinweist, sagte, die Unmöglichkeit, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen, nicht vertuscht, sondern in alle Welt geschrien zu haben, hat den Hass entzündet, mit dem gerade die progressiven Sartre und Nietzsche heute noch verfolgen. Dass die das zeigen und aufweisen, dass man hier nicht weiterkommt, wenn ich die wissenschaftliche, die eindimensionale Perspektive einschlage. Wenn ich dann sowas versuche wie der Marxismus mit einer wissenschaftlichen Weltanschauung, dann landet das ja in absoluter Diktatur. Und zwar nicht als Ausrutscher. Das muss es ja. Wenn ich hier Wertungen wissenschaftlich belege und wissenschaftliche Antworten zugleich weltanschaulich belege, dann gibt es keine Freiheit der Forschung.
Wie ist denn ein wissenschaftliches Weiterkommen überhaupt zu verstehen? Was heißt denn Weiterkommen?
Ich meine, dass die Weiterkommen heißt dort, dass ich innerhalb der Perspektive, die ich habe, immer noch genauer und deutlicher die Frage nach dem Zustandekommen von Konstellationen durchschaue und beschreibe, was mir dann ja auch Voraussagen erlaubt und also umgehen mit der Wirklichkeit, die wir vor uns haben, ob nun in der Medizin oder in der Physik, ob in allen Gebieten von dort her. Ich glaube, das ist sinnvoll und überschaubar und da bin ich auch unter der Rücksicht wirklich froh, dass ich doch heute lebe und nicht 200 Jahre vorher mit allen möglichen Dingen, was sie so entwickelt haben. Denke bloß an die Anästhesie, nicht? Wie das da früher zuging, wenn die einmal auf dem Jahrmarkt da die Knochen brachen, nicht? Oder so Geschichten, nicht? Also man sagt, hier habe ich umgrenzte Aufgaben und kann versuchen, die zu klären. Da hatte man die erste Ebene, war die der Kunde. Ich mache einfach so Erfahrungen, ich stelle fest, das hilft und das hilft nicht, schmerzlich errungen und dann wende ich das an. Und das nennt man diese gewusst wie, die Kunde oder die Kunst. Und da ist natürlich viel besser, wenn ich nicht bloß da mit Versuch und Irrtum rumtue, sondern wenn mir angesichts von Versuch und Irrtum innere Wirkzusammenhänge klar werden. Dass ich erkenne, warum, wenn ich das tue, das Nächste daraus folgt. Und da gibt es immer noch Lücken und mit jeder Entdeckung tauchen neue Probleme auf. Lesen wir immer in der Zeitung, wenn jetzt wieder irgendwas entdecken, entschlüsseln dieses Genom von dem Virus oder so Geschichten und wie man dann dagegen dann eine Impfung entwickeln kann und so. Das ist ja eine tolle Sache und da kann ich denn auch Fortschritte angeben. Während ganz berechtigt die Frage ist, was nenne ich jetzt bei Fortschritt, wenn ich einfach sage, so Fortschritt. Da meine ich, haben die Alten recht, die sagen, hat der Begriff keinen Sinn mehr. Fortschritt gehört zu dem, was machen heißt, wo ein Ergebnis rauskommt. So sagt das der Aristoteles. Also wenn ich ein Haus baue, dann ist der Fortschritt, wenn das Haus so wächst. Und wenn das Haus fertig ist, ist es fertig. Jetzt, wie gibt es Fortschritt beim Bauen, kann man auch noch beschreiben. Dass man nämlich da versucht, zu mitteln, Effizienz der Mittel, die ich da benutze, zeitsparende und kraftsparende Methoden, hier für den Flaschenzug und was weiß ich, das kann man deutlich angeben, was das für Fortschritte sind. Aber jetzt zu sagen, Fortschritt schlechthin, da sagt der Aristoteles, das verliert eigentlich alles. Denn was heißt dann gut, wenn das Gute kaum, wenn es erreicht ist, wieder weitergehen soll? Wo geht denn das Ganze überhaupt hin? Was heißt jetzt der Fortschritt? Da taucht es genau auf. Und da wüsste ich auch keine Antwort. Also auch in der Philosophie oder Theologie weiß ich sie nur für die Lösung von irgendwelchen Problemen innerhalb von bestimmten Paradigma, von konkreten Philosophemen oder konkreten Theologumena, dass man dort sagen kann, kann ich das vielleicht ein bisschen besser ausdrücken, finde ich vielleicht noch ein verständlicheres Bild für die Trinität oder so ähnlich, um das den Leuten zu vermitteln. Das kann ich nachvollziehen. Aber nicht im Prinzipiellen, was soll das heißen? So wie in der Kunst auch. Wo junge sagen, wieso soll Picasso weiter sein als Altamira? Unter einer bestimmten Rücksicht. Es gibt in Teilbereichen, weil die auch immer dazu gehören, es gibt auch eine Technik, die zum Denken gehört, die Logik zum Beispiel und solche Sachen, da kann ich wieder Fortschritte machen. Der Aristoteles hat noch keine Modallogik entwickelt. Oder früher gab es diese Mehrwertchen-Logiken nicht. Oder die nicht-euklidischen Geometrien. Da kann ich noch Bereiche entdecken, die ich dann noch für irgendwas verwenden kann dann wieder. Aber im Grundsätzlichen. Die Gefahr ist, dass man dann wieder drauf und dran ist, sich dann bloß zu verlieren in so einem agnostizistischen, wir treffen uns halt irgendwie, wie steuere ich da durch? Dass ich sage, aufmerksam gehe ich das an? Das ist die Frage, die ja auftaucht, nicht? Und dann sagt er, es gibt also einen Punkt, den die Alten ja deswegen da auch ansprachen, sagen, die Lebenserfahrung gehört hin. Und das machten die ja besonders daran fest, dass sie sagen, praktische Philosophie ist nichts für junge Leute. Weil die jungen Leute entweder zu leidenschaftlich sind oder zu idealistisch. Sodass man dafür ein gewisses Alter haben muss, um das zu tun. Das war so ein Punkt. Sie gesagt haben, das gehört mit dazu. Ich finde es ganz gut, dass sich das mischt mit beidem. Also so diese Unverbrauchtheit und diese Entschiedenheit der Nachfrage bei jungen Leuten und dann so die größere also Realitätsnähe bei den Älteren, die, wenn sie da alleine wären, bloß in der Resignation landen und dann gar nichts mehr los ist. So genau der Austausch ist das Schöne. Und die andere Dimension, die dort hineingehört, ist die Sache mit den Beweisen. Nicht? Dass man sieht, ich kann tatsächlich nicht alles beweisen. Ich kann nicht alles im rationalen Diskurs klären. Das war also einer der Grundgedanken seit 68. Wir haben das schon angesprochen, wo wir uns auch von Theologen hören können, dass der Hasenhüttl sagt, es geht bei uns in der Kirche zu diktatorisch zu. Das muss man doch sokratisch erörtern mit der Eucharistie oder mit der Gottessohnschaft Christi. Wo ich sage, wie soll man das sokratisch erörtern? Mit welcher Hebammenkunst soll ich aus dem anderen, also die Gottessohnschaft Jesu Christi, rauskitzeln? Das möchte ich gern wissen. Man muss ja nur diese simple Frage stellen, da sieht man, wie blödsinnig das eigentlich ist. Klingt erstmal so toll. Ja, ja, weg mit der Diktatur und verordneter Wahrheit, das kriegen wir alles selber raus. Wie soll ich das selber rauskriegen? Was soll da heißen, Kirche von unten? Wir setzen uns mal hin und lassen uns dann jetzt Inkarnation einfallen, oder wie soll das gehen? Nicht? Also, dass man hier nur entgegennehmen kann und dann beantworten und versuchen will, nachzuvollziehen und dann in dessen Licht Spuren dieser Erwartung auch schon in anderen Religionen zu finden. Ja, klar. Im Gegenteil, das ist für mich dann sogar ein Beweis, während so diese klassische religionsgeschichtliche Schule ja sagt, wenn ich da vorher schon was finde, dann ist es klar, das kann nicht gewesen sein. So, und die Evangelisten haben sich da zusammengesetzt und haben gesagt, ui, die haben sich in Ägypten eigentlich was Schönes ausgedacht, immer mit dieser jungfräulichen Mutter da bei dem Pharao, das machen wir für Maria auch mal. Nicht? Also so kann ich mir das schlecht vorstellen. Nicht? Sondern ich würde umgekehrt sagen, wenn das da jetzt auftaucht, beantwortet das offenbar eine tiefe Sehnsucht, die die Menschen schon immer hatten. Und dass das eine Sehnsucht sein kann nach jungfräulicher Mutterschaft, das sollte doch auf der Hand liegen, dass es das geben könnte ohne die Verletzung einer Frau durch einen Mann. Dass man sich das wünschen könnte, kann man da erstmal so drüber nachdenken. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, dass es vielleicht nicht so sein sollte unbedingt, dass das nicht bloß Folge von Sündenfall ist, kann man auch nur darüber nachdenken. Aber dass man dann auch darüber nachdenken könnte, nur das will ich erstmal festhalten. Und dass das nicht so völlig, also da vom Himmel gefallen ist und erstmal auch nichts mit Antigeschlechtlichkeit zu tun haben muss oder so etwas. Also, so, dass der Sokrates da sagt, es gibt Dinge, die kann ich beweisen und andere, da muss ich hingucken oder ich muss Erfahrungen machen. Und dann kann ich drüber nachdenken. Also, dass mir das begegnen muss erstmal. Und dann sind wir bei dieser Gewissenhaftigkeit, von der Schelling dann dort spricht, dass er sagt, Religion eben nach dieser Lesart, dass Religion ja heißt Gewissenhaftigkeit, nachlesen, das genau kontrollieren. Und dass er dann sagt, diese Dimension des Gewissens, das ist eigentlich der offene Punkt für den Himmel in uns. Dass dieser Punkt dorthin gehört. Weil wir versuchen Religiosität in der ursprünglichen praktischen Bedeutung des Wortes, sie ist Gewissenhaftigkeit oder dass man handle, wie man weiß und im Licht der Erkenntnis in seinem Tun nicht widerspreche. Damit wird ja natürlich überhaupt nicht abgewiesen, dass es diese Erklärungen der Soziologie und der Psychologie und all das gibt. Die Frage ist nur, erschöpfen die die Beschreibung? Jede von denen ist Beschreibung des Ganzen, wie hier. Aber gänzlich ist damit die Sache noch nicht beschrieben. Sondern dass ich das genau mit hineinnehmen muss. Und dann kommt ja nur diese Nebenüberlegung hinein, wenn diese Interpretationen wirklich die letzten wären, das ist jetzt kein durchschlagendes Argument, sondern kommt nur dazu, wenn ich also meine, ich könnte das Gewissen wirklich gänzlich psychologisch erklären oder soziologisch oder evolutiv, dann entfällt jedenfalls der Gedanke der Unantastbarkeit des Gewissensentscheids. Denn warum soll der, wenn er bloß Produkt der Evolution ist, Produkt der Erziehung, warum soll das unbedingt respektiert werden? Warum soll ich nicht sagen, das evolviere ich weiter? Das große Wort im real existierenden Sozialismus ist Schulung. Man ist ja die Wissenschaft bestimmt und wer ein abweichendes Bewusstsein Sicht von der Partei hatte, der war die einzige Kategorie, die es dann gibt in der Wissenschaftsdimension, der war zurückgeblieben. Wir haben gerade geredet, es geht um Fortschritt immer, um die Annäherung an die Wahrheit. Wer etwas Falsches sagt, ist zurückgeblieben. Und dann deswegen Schulung. Und wenn er schulungsresistent ist, dann steht die Therapie an. Das ist völlig konsequent. Es war nicht böser Wille. Sondern dann ist die Psychiatrie dran. Und was soll man dagegen halten? Unter dieser Perspektive, ich sehe es nicht. Deswegen hatten die auch kein marxistisch-leninistisches Wörterbuch, gibt es keinen Artikel Gewissensfreiheit. Was soll das da auch? Und das ganz in dieser immanenten Situation drin liegt. Nochmal, ich will, mit dieser Anfrage will ich nicht sagen, ich muss religiös sein, um jetzt das Gewissen verteidigen zu können, sondern behaupte ich, das meldet sich aus sich. Das begründe ich nicht. Da habe ich mal hingewiesen auf den Bösewicht, der sich auch nochmal beschwert, wenn ihm Unrecht geschieht. Also einfach so, das steht. Ich frage jetzt, also ich will nicht hier Ethik begründen, sondern ich frage, wie kann ich verstehen, dass Menschen, so begrenzt und bedingt sie sind, in diesem Punkt unbedingten Anspruch stellen und zu behaupten, dass sie selber unter diesem unbedingten Anspruch stehen. Denn wer hier für seine Gewissensfreiheit eintritt, tut das ja nicht aus Trotz und Tollerei, sondern er sagt, ich bin verpflichtet dazu, das zu tun. Und habe eigentlich die Verpflichtung sogar eher zu sterben, als da was zu tun. Wo kommt das her? Nur das meine ich. Also nicht für die Begründung dieser unbedingten Verpflichtung, die ist da, sondern nach der Erklärung für diese Sache. Das muss ich nicht erklären, die Hauptsache, ich halte mich dran. Aber dann frage ich, welche Erklärung erklärt wirklich hier, ohne wegzuerklären? Und da meine ich, ist hier unumgänglich in die religiöse Dimension zu gehen, sondern da kommt eine Vertikaldimension hinein. Dass du sollst, sagt nicht einfach, mir leuchtet ein, das ist so, ein du sollst trifft mich von außen. Und so dreht es ja auch Levinas um, Kant sagt, die Autonomie ist das Erste. Und dann folgt das Sollen. Ich meine, umgekehrt ist es richtig, es ist das Sollen und daraus folgt die Autonomie. Das macht dann schon der späte Fichte so, in seiner Systematisierung. Kant setzt eindeutig bei der Autonomie ein und sagt, das muss es sein, die Autonomie des transzentalen Ich, was immer das sei. Und Fichte führt es dann, vor allen Dingen dann der späte Fichte, nicht, nach 1804, führt es dann zurück auf eben das Absolute. Das ist für ihn keine Person, weil er bei Personen so an begrenztes Individuum denkt. Das ist noch ein anderer Kummer. Aber dass er im Prinzip sagt, das ist jetzt diese Wirklichkeit, das Woher des Sollens, das sich hier meldet. Und die Frage ist, was könnte man stattdessen anbieten? Also machen wir erstmal unsere Pause. Dankeschön. Wenn Sie so nett sind, jemand macht hinten mit das Fenster auf, ein bisschen kriegen wir Sauerstoff hinein.